Guten Tag zusammen. Vielen Dank für die Einführung. Motivationsdesign durch Verschränkung von Gamification und didaktischem Kontext ist das Thema. Auf gut Deutsch ist das eine Case Study über Deep Gamification. Eine kurze Agenda. Ich möchte Ihnen die Ausgangslage schildern, weshalb wir das gemacht haben, dann die Studie präsentieren, die Ergebnisse und das Ganze diskutieren. Wie gerade schon gesagt wurde, ich komme von einer bauingenieurwissenschaftlichen Fakultät. Da gibt es den Kurs Siedlungswasserwirtschaft, der im Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen gemacht wird. Siedlungswasserwirtschaft beschäftigt sich mit Abwasser und Trinkwasser. In diesem Fach gibt es auf der einen Seite sowohl Faktenwissen, also das Basiswissen, und dann auch prozedurales Wissen, wie zum Beispiel, wie dimensioniere ich eine Kläranlage. Und ich weiß jetzt nicht, wie das bei Ihnen ist, aber bei uns war das so, dass, oder ist das so, dass Studierende zwar schon während des Semesters lernen sollten, das aber oft nicht machen.
Und bei uns viel besser.
Okay, super, das ist ja noch Hoffnung. Also wir haben dann versucht, semesterbegleitende Moodle-Tests einzuführen, also wo bei einer Doppelvorlesung, jeweils nach einer Doppelvorlesung, wird für 14 Tage ein Moodle-Test freigeschaltet, der aus 5 zufällig ausgewählten Fragen eines Fragenpools besteht. Und die Prüfungszulassung wird dann erteilt, wenn 6 der 8 Tests mit 75%, also es gibt eine Bedingung dafür. Und die Tests können entweder mit dem Skript oder einer Quiz-App vorbereitet werden. Ja, das ist unsere, würde es jetzt mal fast sagen, Leidensgeschichte. Also wir haben das, vor 4 Jahren sind wir angefangen mit dem Kanalratten-Shooter. Dann kam das Reading-Game, Quiz-App und das, was ich gleich sage, bezieht sich auf die sogenannte Uni-Weimar-Quiz-App. So sieht der Kanalratten-Shooter aus. Das ist eine relativ bunte App fürs Tablet oder fürs Smartphone. Also man muss immer die richtigen Antworten antippen und die falschen vermeiden, weil man sonst irgendwann stirbt. Und die Ergebnisse waren, dass wir damit die Studierenden affektiv erreichen konnten. Also die haben sich gefreut, dass wir so innovativ sind. Aber sie haben nur eine geringe Genutzung gezeigt. Also die haben das Ding einmal durchgespielt und dann haben sie es nur noch genutzt, um die Fragen da herauszufinden und in ein Word-Dokument zu transferieren und dann über Dropbox zur Verfügung zu stellen. Ja, dann das nächste, das Reading Game. Das Ziel war, dass wir eigene Aktivitäten anstoßen wollten, Fragen. Also der Witz beim Reading Game war, dass man dann ein wöchentliches Quantum erledigen muss. Also man muss eine Frage erstellen und 5 andere Fragen beantworten. Und dann ist der Balken grün. Und da war dann die Bedingung, dass die den Balken immer überwiegend grün halten mussten. Die Ergebnisse waren, dass relativ geringe Motivation da war. Auch hier war ein großes Problem, die Frage zu erstellen. Also es schien relativ schwierig zu sein, eine wasserfeste Frage zu erstellen, und die haben sich dann irgendwann gerettet. Also sie sollten Multiple-Choice-Fragen erstellen, und die Rettung war halt, eine verneinte Frage zu erstellen, weil man denn dann die 3 Distraktoren, die falschen Antworten, einfacher finden kann. Also es war ein Abarbeiten der Aufgabe. Das nächste war die kommerzielle App QuizUp, wer kennt das? Okay. Das ist der Wettbewerber zu QuizDuell. Es war relativ bekannt. Wir wollten damit das Motivationspotenzial einer kommerziellen QuizUp nützen, weil das ja es wird halt relativ stark gespielt. Das Spielelement sind synchrone Matches, also die Leute spielen gleichzeitig miteinander. Das war ein Problem, weil nämlich die Studierenden eigentlich nie gleichzeitig online waren. Das heißt, die haben immer gegen Bots gespielt, und gegen Bots zu spielen macht in dem Fall keinen Spaß. Ja, dann gibt es die Uni Weimar Quiz-App. Das ist eine kommerzielle Quiz-App für Lernzwecke. Die kennt man auch aus dem Einsatz von Bausparkassen, wo Produkte geschult werden, also während der Arbeitszeit zum Beispiel. Sie ist konfigurierbar bzw. customizable und sie hat das Spielprinzip von Quizduell, das heißt asynchrone Matches. Das heißt, einmal spielt der eine, dann geht das Ganze der Ball zum anderen und dann muss der wieder spielen. Also das sieht dann so aus. Also wenn man ein Match macht dann, oder eine Frage spielt, dann muss man halt das Themengebiet auswählen. Man kann dann hier so eine Frage beantworten, also das sind Multiple-Choice-Fragen. Es gibt dann das Thema. Das Thema wird angezeigt, Multiple-Choice, also muss man mehrere oder nur einen anwählen. Ja, und für die Begleiter gibt es dann halt ein sogenanntes Backend oder Dashboard, wo man halt zum Beispiel schwierige Fragen identifizieren kann, den Fortschritt beobachten kann. Also wenn diese Schlange da oben oder die Schlange, die gerade irgendwas gefressen hat, ganz flach ist, dann ist es nicht gut. Dann zu der Studie selbst. Wie gesagt, wir wollten diese Quiz-App im letzten Wintersemester darstellen, prüfen. Es gab keinen Benutzungszwang. Die Schwerpunkte der Studie waren allgemeine Motivation. Also ab und zu konnte man Zweifel haben, ob jetzt die Studierenden an den fachlichen Inhalten interessiert sind oder an den Credits. Und um das abzuprüfen, haben wir dann den Fragebogen nach Eccles eingesetzt. Dann die konkrete Motivation, also was läuft ab bei der Quiz-App, wenn man die benutzt. Das haben wir über den FAM geprüft. Und das Spielvergnügen, also wenn man spielerische Sachen einsetzt, dann möchte man ja eigentlich schon, dass das noch so ein bisschen spielerisch ist und nicht nur Arbeit. Und dafür haben wir den eGameFlow-Fragebogen eingesetzt. Dann der Studienaufbau, wie gesagt, die Fragebögen. Und wir haben dann zwischenzeitlich ein geführtes Interview oder also Interview mit Stichworten eingesetzt, haben 4 Befragungen gemacht, einmal zu Beginn des Semesters, wo wir die allgemeine Motivation abgefragt haben und den FAM, dann Zulassungstest 5 und Zulassungstest 8 wurden jeweils von dem eGameFlow begleitet, also der alternative FAM wurde nie benutzt, weil die Leute alle gespielt haben und dann vor der Klausur haben wir nochmal die allgemeine Motivation abgefragt. Zusätzlich gab es noch ein paar Sachen, die aus dem Kleingedruckten standen, Also wir haben Einzelanreize ausgesetzt, also wir haben Freitickets für die 10 erfolgreichsten Teilnehmer ausgelobt, also die 10% erfolgreichsten Teilnehmer anhand der richtig beantworteten Fragen und Freiticket heißt in dem Fall, sie mussten den Zulassungstest nicht mehr machen. Dann haben wir einen Gruppenanreiz ausgesetzt, das heißt, bei einer bestimmten Anzahl von Matches wurde jeweils eine zusätzliche Übungsklausur ausgelobt. Damit die nicht taktisch agieren konnten, haben wir gesagt, dass Wettbewerbe, also jeweils ein Thema oder für jedes Thema wurde dann ein Wettbewerb ausgelost. Wettbewerb und Zulassungstest, die identische Themen hatten, hatten immer den identischen Zeitraum. Das heißt, wenn jemand den Wettbewerb gewonnen hat, dann konnte er, das erfuhr er erst nachdem der Zulassungstest schon geschlossen hatte. Also um die Spieler da anzuregen. So, ich hoffe, Sie schalten jetzt hier nicht ab. Das ist N gleich 14, das ist nicht viel. Als wir mit dem Kanalratenshooter angefangen haben, waren das nochmal 50, aber inzwischen hatte der die Studienordnung gewechselt, sodass ein Teil der, großer Teil der Studierenden diesen Kurs nicht mehr machen musste. Diese 14 Studierenden haben aber über 30.000 Fragen beantwortet. Das waren mehr als 2.000 Fragen pro Studierenden. In der Mitte haben die, der Median war bei 1.700. Also das ist schon relativ sehr gut. 565 Matches wurden beendet, das heißt die dritte Klausur haben sie nicht mehr bekommen. Es wurden 2.963 Matches aber gestartet, das heißt nur jedes fünfte Match wurde zu Ende gespielt, was wenn ein Match nicht zu Ende gespielt wird, hat das ein bisschen, ist das ein bisschen frustrierend für denjenigen, der nicht aufhört. Die Abbruchgründe waren halt Zeit, also die haben dann einfach verdaddelt, dass sie jetzt, jetzt nach 2 Tagen doch mal wieder in die App gehen sollten, obwohl sie da jede Menge E-Mails bekommen haben und auch Taktik, was sich als nicht so schön herausgestellt hat. Wenn man hier das sieht, das sind die Anzahl der beantworteten Fragen pro Person, dann sieht man, dass die meisten so zwischen 1.000 und 200, 2.000 Fragen gemacht haben. Und es gab halt so ein paar Leuchttürme oder wie auch immer, ziemlich aktive, die teilweise über 6.000 Fragen beantwortet haben. Und das ist schon gegenüber vorher nur Antworten rausschreiben eine deutliche Steigerung. Dann zur allgemeinen Motivation. Hier haben wir einmal Kurs- bzw. studiumsbezogen abgefragt, also weil wir eigentlich wussten, dass Umweltingenieure sich, also die sind relativ motiviert und ja, also man kann sehen, dass, also hinten ganz rechts ist der Vergleichswert aus dem von Seyfried et al. Und man kann eigentlich sagen, dass das vergleichsweise gute Werte sind. Die also immer zwischen 4 und 5 Punkten bei einer 5-Point-Likert-Scale liegen. Dann der FAM. Und das hier, da haben wir auch die Vergleichswerte, oder haben wir Vergleichswerte herangezogen und die stammen aus dem Versuch mit dem Kanalrattenshooter. Und hier sieht man ganz deutlich, dass das jetzt in allen Kategorien besser geworden ist. Beim Kanalrattenshooter rechts war die Misserfolgsbefürchtung relativ gering, wahrscheinlich zu gering, dass das überhaupt an Spannung, zu Spannung geführt hat. Die Standardabweichungen sind halt auch besser geworden. Oder das hat sich dann mehr konzentriert. Dann zum Thema Spielvergnügen. Ja, es ist halt ein bisschen schwierig, so ein Spinnendiagramm zu interpretieren oder halt diese Werte zu interpretieren. Und insbesondere das sind wegen der geringen Anzahl. Man kann aber herausfinden, dass sich die Leute hier, also das Gelbe sind wir, dass sich die Vergleichswerte sind einmal aus dem Originalfragebogen oder aus der Originalveröffentlichung und von Eckhardt et al., die deutsche Übersetzung des Fragebogens im letzten Jahr hier auf der Delphi vorgestellt haben. Man kann jetzt sehen, dass die soziale Eingebundenheit insbesondere besser geworden ist oder besser als die Vergleichswerte. Bei Autonomie und Immersion liegen wir halt hier so in der Mitte und bei den anderen gibt es halt relativ wenig Abweichungen. Ja, dann haben wir Sie im letzten Fragebogen noch gefragt, was sind denn jetzt die Motivatoren? Also bewertet mal auf einer Skala von 1 bis 5. Und natürlich, das Vorbereitung auf die Fragebögen war das am meisten motivierendste. Was dann aber kam, war Spielspaß der App, was mich nach den anderen Apps ein bisschen überrascht hat. Was man zusätzlich sehen kann, sind die Incentives. Also die Gruppenincentives sind wertvoller, wurden wertvoller eingeschätzt als die Freitests. Da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Und was eigentlich aufgefallen ist, dass diese typischen Gamification-Ansätze, also Wettbewerb und Ranking-Lists, relativ weit unten gelandet sind. Ja, wir haben ein paar Anpassungen während der Studie durchgeführt. Also bei Zulassungstest 5 oder in den ersten Tests, wie wir das beobachtet haben im Moodle, konnte man feststellen, dass eigentlich alle relativ gute Ergebnisse hatten. Und da haben wir halt die Hypothese aufgestellt, dass da jemand irgendwie für Geld oder so halt die Tests macht, sich darauf vorbereitet und das dann für die anderen macht. Das konnten wir aber nicht feststellen. Also die haben die Tests ohne weitere Aktivitäten dann in derselben Erfolgsquote weitergemacht. Das könnte man jetzt sagen, die Tests sind zu einfach. Dann nebenbei haben wir halt noch ein Guided Interview geführt und das kam heraus, dass die Tests halt wesentlich geringere Anspannung als die Endklausur. Also die sollten vergleichen, was der Test auf einer Skala von 1 bis 10 für Sie für eine Anspannung bedeutet und was die Klausur für eine Anspannung bedeutet. Und die Tests waren jetzt halt wesentlich geringer, wobei da die Streuung relativ groß war. Ja, dann haben wir, die zweite Anpassung war, dass wir die Zulassungstests substituiert haben durch 120 richtig beantwortete Fragen, weil wir eine sinkende Aktivität in der App festgestellt haben und dann auf dem kleinen Dienstweg oder über informelle Kanäle gab es dann halt wieder die Hinweise, dass da ein Google Drive Dokument existiert und das ist halt geeignet, super geeignet für Bulimie-Lernen. Also da kann man das dann, weiß ich nicht, in 2 Stunden oder 1 Stunde lernen, dann den Test machen und das wieder vergessen. Und um das zu verhindern, haben wir dann gesagt, ja, ihr könnt das erreichen, wenn ihr nur die App benutzt. Und das haben dann auch 3 Studierende gemacht von den 14. Ja, dann schon zur Diskussion. Wir haben eine sehr kleine Stichprobe. Okay, da kann man jetzt sich jetzt fragen, wie weit ist das von diesen 5 vielen Nutzern beeinflusst worden? Also das müsste man vielleicht in einem größeren Kontext mal reproduzieren. Dann haben wir festgestellt, dass es Rivalitäten gibt. Also da haben sich 3, 4 Leute immer um die ersten Plätze gebettelt. Und die Rivalitäten sind dann halt auch in dieser strategische Spielabbruch ausgeartet. Also das ist dann eher schlecht für die Gruppendynamik. Da könnte man beim nächsten Mal auch noch was von den Spielmechaniken machen, dass man halt abgebrochene Spiele sanktioniert mit besseren, ja, mit weniger Punkten. Also das Ziel sollte sowas wie Healthy Competition sein, also dass die Leute wissen, dass sie sich messen, aber dass das jetzt halt nicht ungesund wird. Dann diese hohe Aktivität, also wenn jemand 6000 Fragen beantwortet, dann sitzt er schon einige Zeit da dran. Es wird halt ein gutes Gefühl erzeugt, aber die Frage ist, ob dieses gute Gefühl vielleicht die Leute vom Lernen beispielsweise bei den Rechenaufgaben abhält. Das müssten wir, oder das ist dann noch zu untersuchen. Ein anderes Problem war, dass die Studierenden die Fragen nicht relevant für die Klausur betrachtet haben, weil in der Klausur werden Rechenaufgaben gemacht, Dimensionierung von Kläranlagen, wie gesagt. Und da ist das nicht unmittelbar ersichtlich, weshalb man dieses ganze Faktenwissen oder Basiswissen gebraucht. Da wollen wir dann zusätzlich zukünftig auch mal eine Rechenaufgabe in Fragen abbilden, versuchen, also wie das funktioniert, das müssen wir noch ausprobieren. Ja. Dann zu den Anreizen. Jäger und Sammler habe ich das jetzt mal überschrieben. 9 Studierende haben mindestens 1 Freiticket erspielt, aber 13 der 14 Studierenden sind so durchgekommen. Also die haben das eigentlich nicht gebraucht. Hatten aber wahrscheinlich das gute Gefühl, dass sie das Freiticket hatten. Und die nicht zur Verfügung gestellte Übungsklausur wurde nicht eingefordert. Also die haben 2 gewonnen. Die eine habe ich hochgeladen, die andere habe ich irrtümlicherweise vergessen, aber es gab nie eine Rückmeldung. Also, obwohl sie halt immer gesagt bekommen haben, hier, ihr habt eine 2. Freiklausur gewonnen. Ja, und dann das Thema, also wir haben versucht zu gamifizieren, aber das ist ja eigentlich nur das, was die Studierenden schon die ganze Zeit machen. Also wenn man 8 Tests hat und man muss 6 davon bestehen, dann weiß man nach dem 6., wenn man vom 6. die Ergebnisse hat, ob man die schon bestanden hat. Das hatten wir in einer der vorherigen Studien, hatten wir halt nach dem 5. dann immer keine Ergebnisse mehr preisgegeben, das haben wir hier vergessen und die Reaktion war halt, dass die Leute das nicht mehr gespielt haben. Oder also die haben nur das gemacht, was notwendig ist, unmittelbar notwendig. Dass da Faktenwissen abgefragt wurde, das vielleicht für die Klausur doch notwendig ist, das steht dann auf einem anderen Blatt. Dann zum Thema Deep Gamification. Also ursprünglich kannte ich diesen Begriff, als ich den Artikel geschrieben habe, noch nicht. Da gibt es Deep Gamification, wird von Shallow Gamification unterschieden. Shallow Gamification als diese typischen Gamification-Schicht. Aber Deep Gamification ändert die Prozesse oder die Aktivitäten. Und hier haben wir die Möglichkeit, Aktivitäten frei zu wählen. Also Sie können entweder den Test machen oder Sie können die App spielen. Und um da zu einem systematischeren Ansatz zu kommen, könnte man die Self-Determination Theory benutzen, wenn man nämlich schaut, was auf welche Bedürfnisse abzielt. Also Autonomie ist jetzt halt zum Beispiel die Wahl. Also die Leute können wählen, was sie machen möchten. Und daran arbeiten wir gerade, das ein bisschen zu systematisieren. Ein Beispiel für Deep Gamification, was jetzt ist, halt unser Kurs Infrastrukturmanagement. Das ist, da gibt es eine mündliche Abschlussprüfung, also das umfasst alle Fachgebiete der technischen Infrastruktur, Abfall oder fast alle, Abfall, Energie, Verkehr und Wasser. Und in der mündlichen Prüfung müssen die Studierenden nur eines dieser Fachgebiete können. Oder es wird abgefragt. Und das wird kurz vor der Prüfung per Los entschieden. Also soweit die Prüfung. Dann gibt es dort einen Beleg, wo Sie eine Fotografie kommentieren müssen. Und die Fotos werden im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Instituts halt zu einer Ausstellung verarbeitet. Und dort sollten die Studierenden halt auch da sein, weil da zum Beispiel der beste Publikumspreis vergeben wird oder der Publikumspreis. Das war immer ein Problem. Also 2017 waren das dann bei 60 Studierenden 5 Anwesende und vorher waren es halt auch nicht wesentlich mehr. Was wir dann gesagt haben ist, jeder, der zu der Ausstellungseröffnung kommt, darf dann zweimal losen. Also wenn er dann halt das Thema kriegt, was er überhaupt nicht gerne hat, dann darf er nochmal ziehen. Das hat dazu geführt, dass in diesem Jahr bei 85 Studierenden 80 Studierende bei der Ausstellungseröffnung waren. Also das ist schon fast wie bei Hunden, für Leckerlis macht man alles. Aber ja, also dann zur Zusammenfassung. Also wir haben gesehen, dass wir sehr hohe Aktivitäten hatten und dass wir auch erstmal wieder erwarten, hohe Werte für allgemeine Motivation und Motivation in Lernsituationen hatten und dass die Quiz-App auch als Spiel einigermaßen wahrgenommen wurde. Also es findet hier Gamification auf zwei Ebenen statt, einmal die Quiz-App selbst mit ihren Spielmechaniken und dann die Aktivitäten des didaktischen Kontexts. Und dann nochmal die also wir sehen das dann als Fallstudie für Deep Gamification. Ja, vielen Dank.
Ja, da darf ich vielleicht gleich mal die erste Frage stellen. Ich mache solche Quizzes auch innerhalb der Vorlesung, aber ich traue mir das nicht, das als Voraussetzung, oder Sie haben sogar das Wort Prüfungszulassung verwendet, zu benutzen. Ist das tatsächlich sowohl in der Studienordnung als auch in der Prüfungsordnung dieses Studienganges verankert?
Also in der Studienordnung ist verankert, dass man in der Klausur selbst, in der Abschlussprüfung keine Multiple-Choice-Fragen benutzen darf.
Ja, aber Sie nehmen diesen Quiz und sagen, das ist Prüfungsvoraussetzung. So etwas muss in der Prüfungs- und in der Modulbeschreibung der Studienordnung stehen.
Okay, dann.
Sonst sind Sie dort sofort angreifbar. Okay, steht also nicht.
Das müsste ich nachprüfen. Ja.
Ich fange mal hinten an. Das, was Sie da eben gezeigt haben über diese Erpressung der Anwesenheit bei dieser Ausstellung, das halte ich auch für zweifelhaft, ob man das tatsächlich würde verteidigen können, wenn nicht dagegen jemand wäre. Ich halte es auch nicht für Gamification, sondern das ist einfach Behaviorismus. Also drohe mit Strafe oder mit Belohnung, je nachdem, was da gemacht wird. Zu dem, was Sie vorher präsentiert haben, da würden mich zwei Datensätze extrem interessieren. Nämlich erstens, wie korreliert die Abschlussnote von diesem Kurs mit der Anzahl der bearbeiteten Fragen und zweitens, wie korreliert die Abschlussnote mit der Anzahl der richtig beantworteten Fragen?
Okay.
Oder mit anderen Worten, können Sie Ihre Abschlussnote auch einfach ersetzen durch die Ergebnisse aus diesen Quizzes über das ganze Semester?
Also was ich berechnet habe, also die Daten sind da, könnte man machen. Was ich berechnet habe, war die Anzahl der Fragen mit dem Prozentsatz der richtig beantworteten Fragen und da gab es war das bei 0,7, also schwach korreliert.
Mit der Abschlussnote?
Nee, mit der, also die richtig beantworteten Fragen mit der Anzahl der beantworteten Fragen.
Das wäre natürlich die interessantere Frage. Kann ich eventuell diese ganze Benotung ersetzen durch das Verhalten der Studierenden, durch das ganze Semester? Da gibt es eine interessante Arbeit von einem Unternehmen für die Texas A&M University, die aus dem Studierverhalten der Studierenden über mehrere Semester genau die Abschlussnote vorhersagt. Wenn wir das machen könnten, könnten wir uns viel Arbeit ersparen.
Aber okay. Nicht Studien und Prüfen, sondern reinschreiben. So, gibt es weitere Fragen?
Weil sie
eine zweite Nutzchance haben. Nein. Andersrum müssten wir die Frage stellen, warum ist es den Ausstellungsmachern wichtig, dass die Studierenden dabei sind?
Weil sie dann in Kontakt kommen mit den anderen Arbeiten. Also sie, dadurch, dass sie, es gibt da halt einen Publikumspreis und die Studierenden bewerten dann die anderen Arbeiten oder suchen das aus ihrer Sicht beste Foto heraus und dadurch haben sie halt aus didaktischer Sicht haben Sie, also kommen Sie mit Infrastruktur weiter in Berührung. Also müssen entscheiden, ist das jetzt ein gutes Foto oder nicht, ist das überhaupt Infrastruktur und ja.
Aber das haben die Studierenden nicht verstanden.
Zumindest bis 2017 nicht.
Ja. Okay.
Gut, noch eine Frage?
Ja, meine Frage zu der alten Version QuizUp. Das ist eine kommerzielle App. War das dann so, dass da die Fragen für die gesamte Öffentlichkeit verfügbar waren oder waren die Fragen nur für die Studierenden innerhalb von QuizUp verfügbar?
Also diese kleine oder die kommerzielle
QuizUp. Die dritte Stufe, meine ich.
Genau.
Ne?
Genau, ja. Also die waren dann für alle verfügbar. Also die Quiz-App wurde dann halt irgendwann mal geöffnet für User-Defined Content und da haben wir dann die Chance genutzt und das da reingepackt.
Gut, dann danke ich Herrn Söpke für seinen Vortrag und ich... wünsche allen einen angenehmen Abend. Der Weg zum Ruderverein dürfte klar sein. Einige haben ja noch vorher...